Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute bei mir zu Gast Nadja Uhl. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
In Stralsund geboren und aufgewachsen und schon als Schülerin, hast du gewusst, habe ich gelesen, dass du Schauspielerin werden wolltest.
Es ist wirklich eher aus einer Idee entstanden. Ich bin ein sehr fantasievolles Kind, auch im Unterricht gewesen. Aber es ging eher um den Störfaktor im Unterricht. Und eine Lehrerin sagte irgendwann, Mensch, das ist doch ein Fall irgendwie für eine Laienspielgruppe oder so. Das Kind braucht ein Ventil. Und dann brachten die mich zu einer Laienspielgruppe des Stahl- und Walzwerkes Hennigsdorf damals. Und das war für mich die totale Erleuchtung als Kind. Also ich habe den Tag in der Woche herbeigesehnt, wenn die Laienspielgruppe war und ich bin da mit meinem Täschchen hinmarschiert und wir haben Kindertheater gespielt für Rentner, für Kinder, Weihnachtsmärchen. Und da entstand später der Gedanke, in dem die Lehrerin zu mir sagte, könntest du dir vorstellen, das zum Beruf zu machen? Ja, sofort. Also ich dachte, wenn ich das auch noch zum Beruf machen kann, dann ist das Ding gelaufen so. Das war nicht so kalkuliert oder so wie heute. Gibt es doch Tendenzen, dass sehr, sehr früh in den Kindern sehr viel gesehen wird und alles so ausgebaut und vermarktet wird. Das war wirklich naiver und spontaner, als es so vielleicht irgendwo im Google steht oder ich weiß nicht wo.
Und dann hast du es aber tatsächlich auch nach der Schule so richtig von der Pike auf gelernt, nämlich an der Leipziger Hochschule für Musik.
Ja. Das stand auch nicht zur Debatte. Ich komme wirklich noch aus einer Generation, auch in der alten DDR-Tradition, wo Schauspiel ein Handwerk war, ein Studium und erlernt werden musste. Also es konnte sich nicht jeder Schauspieler nennen. Es gab eine sehr strenge Auswahl, ob man das gut findet oder nicht. Da sind bestimmt viele Talente durchgerutscht. Aber das Handwerk, was ich dort erlernt habe, hat mir immer geholfen. Immer.
Und musstest du davor sprechen?
Ja, oh, das waren, glaube ich, die schlimmsten Momente meiner Jugend damals. Also das Lampenfieber ist ja fast nicht auszuhalten. Das kennt jeder junge Mensch, die Prüfungssituation. Und wenn da so ein Lebenstraum dranhängt, ist es, glaube ich, nochmal existenzieller. Und das ist, ja, man sagt sich in so einem Moment, in dem Moment, entweder es soll klappen oder es soll nicht klappen. Aber es hängt schon eine Menge dran. Und ich bin in Berlin durchgerauscht. Da haben sie mir halt empfohlen, alles zu machen, nur nicht Schauspiel. Ach, und das war für mich als junger Mensch ein totaler Schock. Es war mir auch so schrecklich peinlich, weil ich eben dachte, dass ich peinlich wäre. Und dann habe ich mich aber doch nochmal getraut in Leipzig. Und das war für mich so schön. Und ich habe mich da aufgehoben gefühlt und gut begleitet und streng begleitet. Auch in jungen Jahren ist das, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und das war für mich sehr wichtig. Mhm. Fürs Theater später, aber auch für den Respekt vor dem Beruf. Und bis heute hilft mir das bei aller Leichtigkeit beim Film oder so immer wieder auch gut, handwerklich an die Dinge ranzugehen.
Und du hast ja dann tatsächlich auch den ersten Filmauftritt 1993 gehabt. Es war ja noch während des Studiums, gegen Ende des Studiums. Ne?
Der Welcher waren das?
Grüne Heinrich.
Ach so, Gott. Das ist auch ein Zeichen, dass man alt wird, dass man nicht mehr so... Also toll, jetzt gehen wir auch noch so weit zurück, muss ich alles rauskramen.
Das war der erste Film überhaupt. Für dich.
Genau. Oh Gott, das ist ja lange her. Aber es war toll. Es war wirklich toll. Aber so richtig verstanden habe ich das nicht, was da losging. Also es war für mich faszinierend, aber ich war mal mehr von der Handlung fasziniert, als dass ich mich auf mich konzentriert habe. Mhm. Aber im Prinzip war das so ein bisschen der Grundstein. Da hatte ich unheimlich Glück. Da kam ein Anschreiben an die Leipziger Hochschule und im Prinzip mein Dozent Gerhard Neubauer schickte mich da zum Vorsprechen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was die von mir wollen. Und ich habe die Rolle bekommen. Ich weiß nur, ich habe vor einer Videokamera gestanden und musste das spielen. Habe immer nur den Tipp im Kopf gehabt, es ist nicht wie Theater, du musst alles kleiner machen und so. Ja. Und ich habe diese Rolle bekommen und habe das genossen, das weiß ich noch. Das war in Babelsberg, in den Babelsberger Studios. Habe damals schon spätere Kollegen vom Potsdamer Theater kennengelernt. Die Arbeit führte uns später dann zusammen. Aber der Film, würde ich sagen, wo ich so richtig Blut geleckt habe, war immer der mit Jürgen Vogel. Das war ein Polizeiruf mit Angelika Domröse, Jürgen Vogel, Götz Otto und Kathi Angerer. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war das, wo ich schon bewusst erlebt habe und dachte so, wo Jürgen auch sagte, ey, du musst das öfter machen. So, ja. Ich so, meinst du? Und das, der hat mich eigentlich auch motiviert, das zu versuchen, der Jürgen. Mhm. Ja, eigentlich fing das da so an, überhaupt ein bewusster Vorgang zu werden.
Du hast aber nach dem Studium trotz allem erstmal richtig Theater gespielt. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst ja in Potsdam am Hans-Otto-Theater und hast ja eigentlich so die ganze Palette auch der großen Rollen gespielt.
Ja, was ein großes Geschenk war. Wirklich. Also es gibt nichts Besseres als für einen Anfänger, als wirklich raus zu müssen, auf die Bühne zu müssen und die Dinge durchzustehen. Also das ist für mich immer eine Gratwanderung gewesen aus furchtbarer Versagensangst, Lampenfieber, auch immer der Angst, eigentlich nicht wirklich gut zu sein oder das, was Künstler oft haben, dieses sich hinterfragen. Also das gehört für mich immer dazu, weil es heute scheint das alles ein Marketingkonzept zu sein, gar keine Selbstzweifel mehr zu haben. Ich weiß nicht, habe ich bei guten Künstlern nie erlebt. Mhm. Und dann dieser Rausch, dieser Erfolg, dieses Loslassen, einfach sagen, jetzt ist alles total egal, jetzt wird gespielt mit Freude und mit Herzblut. Und das war für mich in diesen großen Rollen, auch mit der Unterstützung der extrem fairen Kollegen damals am Hans-Otto-Theater, tolle Schule.
Und wenn du sagst, so Lampenfieber, in welchem Moment hört das dann auf? In dem Moment, wo du die Bühne betrittst? Oder ja, brauchst du mal erst ein
das
paar
werden wahrscheinlich viele Schauspieler von der Bühne sagen. Das ist in dem Moment, wo man rausgeht, der erste Satz, und dann ist man konzentriert und drin, und das, dann läuft's. Mhm. Dann läuft's schlecht oder gut, ist egal. Man hat manchmal auch gar kein Gespür, aber man ist dann einfach, dann fährt der Zug.
Du hast ja im Jahr 2000, ich habe das jetzt mal so nachgelesen, so ein bisschen chronologisch, in Schlöndorffs Film Die Stille nach dem Schuss mitgespielt. Dafür hast du dann auch den Silbernen Bären bekommen, hier bei den Filmfestspielen. Ja. Würdest du das selber so auch als deinen Durchbruch bezeichnen?
Auf jeden Fall. Also das war vielleicht nicht das, was man heute so unter Durchbruch versteht, mit viel Presse, mit viel Aufmerksamkeit. Es hat sich eigentlich gar keiner so richtig drum gekümmert. aber es war, ich glaube, das war wirklich nicht offiziell so bekannt, aber für mich persönlich und also auch für meinen beruflichen Weg war es definitiv der Durchbruch. Also ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben. Ich weiß, dass die Katrin Sass mich anrief. Weißt du es schon? Weißt du es schon? Ich so, was denn? Nee, dann ist gut, dann rufe ich später nochmal an. ich konnte ja nicht vor Ort sein, leider. Ich habe gedreht und wurde leider nicht informiert. Das war ganz irgendwie ganz verzwickt. Und ich weiß diese Auszeichnung mehr als zu schätzen. Also ich habe früher immer gedacht, habe immer das alles verdrängt und habe immer gedacht, die irren sich wahrscheinlich alle oder stellen alle wahrscheinlich bald fest, dass sie sich irren, und wollte das immer nicht so an mich ranlassen, aus Selbstschutz auch, um nicht diesen Erwartungsdruck ranzulassen. Das ist eben auch ein schöner Prozess, wenn man eben 20 Jahre in dem Beruf ist und 40 ist. Man lässt die Freude auch mal zu. Hm. Man lässt einfach auch mal die Freude zu an diesen Dingen, die einem widerfahren sind.
Ja. Du hast eigentlich wirklich in ganz vielen großen Filmen, kann man wirklich sagen, mitgespielt. Das Wunder von Lengede zum Beispiel. Die Sturmflut, Nicht alle waren Mörder, zusammen mit Herrn Degen. Du hast ja mit ganz großen Schauspielern dann auch schon in früher Zeit zu tun gehabt. Hat dich das sehr stark beeinflusst? Also sagen wir mal, haben die dir da auch so ein bisschen geholfen als junge Schauspielerin? Oder war das so eher, dass die so ihr Ding gemacht haben und gesagt haben, lass die mal, wie war das?
Nee, das ist ganz entscheidend. Das ist wirklich entscheidend. Das ist ein Punkt, der mich auch gerade im Moment so beschäftigt in der Konfrontation mit jungen Leuten. Dass ich immer gemerkt habe, dass die Unsicherheit oder das Hinterfragen von Seiten der älteren Kollegen anerkannt wurde oder gesehen wurde, aber auch immer der Wille, es gut zu lösen oder wirklich auch professionell umzusetzen. Und da waren viele Kollegen Wegbegleiter und Helfer, aber das ist eigentlich bis heute so. Mhm. Ich habe mit Senta Berger und Iris Berben gedreht, und vielleicht ist man nicht mehr ganz so unsicher oder so, aber es ist trotzdem auch ein Prozess, wo ich auch immer versuche zu vermitteln, ich möchte von euch lernen. Also das ist für mich ein ganz großer Bestandteil des Berufes. In jungen Jahren war das ganz entscheidend, dass ältere Kollegen, ob am Theater oder beim Film, Tipps gegeben haben, was gesagt haben. Und wie gesagt, die aggressive Form der Selbstdarstellung, die eben manchmal heute so gepredigt wird und praktiziert wird, um jede Unsicherheit zu verbergen, die ist mir vollkommen fremd. Im Gegenteil. Also haben wir eins auf die Nuss gekriegt, wenn wir zu großspurig waren oder so, nicht? Das hat sich sehr schnell selbst reguliert in diesen archaischen Verhältnissen am Theater. Da haben die Alten aufgepasst, dass die Jungen nicht durchdrehen, aber trotzdem, dass man genug Freiheit entwickeln konnte. Und das ist ein großer Bestandteil für mich des Weges gewesen. Dass man immer wieder guckt, wie machen es die mit der größeren Erfahrung, die auch mehr Brüche in ihren Biografien schon hatten. Mhm. Da gibt es ja wirklich einige Unikate in dem Beruf. Das war für mich immer wirklich sehr wichtig.
Du hast ja viele Rollen gehabt, in denen du so Persönlichkeiten auch in Grenzsituationen gespielt hast. Ist es das, was dich so besonders fasziniert auch an diesem Beruf?
Eigentlich ist das fasziniert viele Schauspieler. Mhm. Schauspieler sind ja auch so eine Sache für sich. Ich liebe Schauspieler. Ich habe wirklich immer das Gefühl, ich habe Männlein wie Weiblein mit so liebenswerten, verirrten Kindern oft zu tun. Nicht? Mhm. Das ist wirklich das sind so wunderbare Wesen eigentlich, die bei aller Verletzbarkeit immer wieder aufmachen und dann tun, als wären sie ganz unverletzbar. Und also der Schauspielerberuf macht auch so viel Facetten aus und so viel auch, so viel vielleicht auch Ungeregeltes mit sich selbst oder was man versucht so dadurch zu kompensieren, was meist aus sehr spannenden und spannungsreichen Persönlichkeiten kommt. Und das ist deshalb auch für mich, sage ich mal, weil ich das Leben immer sehr, sehr spannungsreich erlebt habe, auch spannend, ist das für mich ein Teil des Lebens, die zwei Seiten zu sehen, so wie im Sommer vom Balkon mit Andi Dresen.
Mein Lieblingsfilm.
Es ist tragisch und es ist komisch. Ja. Und das ist für mich das ist mein Lieblingsbeispiel, wie schön das Leben sein kann, wie tragisch komisch es sein kann, wie bescheuert es manchmal sein kann und wie traurig. Und das ist sowas, das liebe ich einfach. Das hat für mich einfach was mit der Weltsicht zu tun. Das geht aber, glaube ich, vielen Kollegen so.
Du hast ja auch im Bader-Meinhof-Komplex mitgespielt. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Denn du selbst warst ja noch Kind, als das tatsächlich passierte.
Also das war eine Produktion unter dem lieben Bernd Eichinger. Es ist wirklich unglaublich gewesen, wie man da arbeiten konnte, auch mit Uli Edel. Das Material, was uns zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt wurde, war so umfassend und war wirklich für unsere Generation, die das nicht mehr miterlebt haben, ein Lehrstück an Zeitgeschichte, an politischen Zusammenhängen. Das war mit Sicherheit eine der Produktionen, wo wir am meisten mit Informationsmaterial versorgt wurden. Auch mit unglaublichen Bildern aus dem Gefängnis und aus den Haftsituationen von Ulrike Meinhof. Und deshalb war das für mich auch wirklich sehr lehrreich, etwas über die Geschichte dieses Landes, über die 60er-Bewegung in der Bundesrepublik zu erfahren. Das ist sicher ein Teil der Vorbereitung und der Rest ist menschliches Verständnis für Extremsituationen. Mhm. Also sage niemals nie. Und wenn man so eine Ideologie vertritt wie die Brigitte Mohnhaupt, die ich damals gespielt habe, muss man sich darauf einlassen. Man kann sich nicht moralisch drüber stellen, egal was man persönlich für eine Wertung vertritt. Es ist ein Einlassen auf menschliche Sichtweisen, ob wir sie gut finden oder nicht. Das ist auch ein spannender Lernprozess für Toleranz im Leben.
Jetzt gerade was hier zu erleben in Schweighöfers Schlussmacher als die Kathi. Grandiose Rollen. Also es war ja überhaupt ein Dreamteam. Ja? Schweighöfer, dann du und dann Toto. Ja?
Milan Peschel.
Sensationell. Ja. Also man hatte wirklich den Eindruck, dass ihr unglaublichen Spaß auch bei den Dreharbeiten hattet. War das so?
Oh, natürlich. Das sieht man, glaube ich, auch. Ne? Das ist alles nicht gemacht. Und auch wenn es nur eine kleine Rolle war, aber es war, da muss man auch nicht lange überlegen, ob man mit Milan Peschel, also ich zumindest, ja, ob ich mit Milan drehen möchte. Es gibt die Produktionen, die sind einfach gut fürs Herz. Und es gibt Sachen, da ist man vielleicht politisch engagierter, gesellschaftlich engagierter. Und dann gibt es die Sachen, wo man sagt, Lachen ist auch wichtig und das Leben ist sehr schön und kann manchmal auch sehr leicht sein. Und wenn dann noch Milan anruft und Matthias anruft und sagt, komm, lass uns den Spaß zusammen machen. Und das sieht man auch.
Besser geht's eigentlich nicht. Ne?
Ja, es ist einfach toll. Es ist auch eine Seite dieses Berufes, eben zu sagen, komm, lass uns mal die Sau rauslassen. Ja. So, ja.
Gab's da bei den Dreharbeiten so Situationen, wo ihr einfach so Lachkrämpfe gekriegt habt bei irgendwelchen Szenen und einfach nicht mehr weiter konntet?
Also, es gibt ja Komödien, da wird überhaupt nicht gelacht. Ja. Das ist ganz eigenartig.
Wo du dann so diese Spannung...
ich weiß auch nicht, irgendwie Spannung. Es gibt ja Komödien, die werden vollkommen humorlos gedreht. Aber das war, bei Schlussmacher ist das auf jeden Fall so, weil natürlich Matthias und Milan sich selbst auch nicht immer so bierernst nehmen. Das ist die Grundvoraussetzung, auch dass Spaß entstehen kann. Und dadurch lacht man natürlich auch sehr, sehr viel zusammen. Obwohl das Extremste, was ich in der Hinsicht erlebt habe, was, glaube ich, den Produzenten so viel Geduld, damals haben wir noch auf Material gedreht, also heute wird das ja alles digital gedreht, das kostet nicht mehr so viel. Bei Sommer vom Balkon haben wir so viele Takes verlacht, weil keiner mehr in der Lage war zu sprechen. Wenn Andreas Schmidt gekichert hat, musste ich kichern. Wenn ich gekichert habe, musste Andreas Schmidt kichern. Und wenn wir beide durch waren, fing der Dresen an. Andi, dann hörten wir mal Andis Schnaufen, dann war es bei uns wieder aus. Ja. Und das Material kostete eben noch Geld. Ja. Und das war, also was der Peter Rommel dafür Geduld bewiesen hat. Es gibt solche Extreme, wo sie, weiß ich nicht, 10 Takes erstmal überhaupt nicht zustande kriegen, weil immer jemand anfängt zu kichern.
Mhm. Und nochmal zurück zu der Idee des Schlussmachers. Könntest du dir sowas auch im richtigen Leben vorstellen, dass sowas funktionieren würde?
Das haben wir uns damals auch überlegt, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin so anders veranlagt. Ich bin in der Hinsicht wirklich sehr, sehr, sehr gerade erzogen oder auch sehr klassisch erzogen, dass man durch bestimmte Dinge einfach selbst durch muss. Mhm. Also es ist so die alte Schule, wenn du eine Entscheidung gefällt hast und das beeinflusst jemanden, dann musst du auch dazu stehen. Oder wenn du Mist gebaut hast oder was auch immer. Ja. Natürlich wäre das die Notlösung, die man manchmal gern hätte, aber das würde komplett, glaube ich, meiner Natur und meiner Erziehung widersprechen.
Ja.
Nö, aber es ist eine schöne Theorie und es ist natürlich auch nicht so bierernst gemeint. Es geht ja eigentlich auch mehr um die Unterhaltung und den Spaßfaktor, dass man sich sowas vielleicht manchmal einfach wünschen würde.
Ja,
überhaupt jemand, der so die ganze Dreckarbeit macht. Ja,
ja? Ja, ja.
So, das ist, ja, klar hätte man das gern. Manchmal einfach so einen rettenden Engel oder jemand, der einem die Probleme abnimmt. Aber ich komme da aus einer ganz alten mecklenburgischen Schule in meiner Familie, dass man die Suppe, die man sich eingebrockt hat, auch auslöffeln muss.
Du hast ja deinen Toto da an deiner Seite, beziehungsweise also dann eine Zeit lang ja nicht an deiner Seite. Und dem bricht das ja wirklich das Herz, dass ihr euch da trennen wollt. Aber wenn man ihm schon ins Gesicht guckt, das ist ja wirklich, da möchte man ja mitweinen. Aber das ist natürlich bei Männern auch so ein Tick, was die komplett unsexy macht, ne? Weil die so ganz weich und kindlich sind. Oder wie ist das bei dir so im richtigen Leben? Was findest du bei Männern sexy?
Ja, das ist immer so eine Diskussion. Ich habe ja wirklich in unserer Generation ein ganz hohes Männerbild, würde ich sagen. Also die Männer kümmern sich um die Kinder, die Männer gehen arbeiten, genau wie wir. Sie lachen mit uns, sie weinen mit uns. Ich finde da gar nichts unsexy, solange ein Mann irgendwie bei sich ist und sich nicht komplett verleugnen muss. Also ich finde, ein Mann muss nicht weinen, um männlich zu sein. Und Das Maskuline ist irgendwie liegt irgendwie irgendwo anders, dass man Haltungen hat, Standpunkte hat, dass er manchmal vielleicht auch mal, weiß ich nicht, also so das Weinen hat mich jedenfalls noch nie abgeschreckt. Also nee.
Du hast ja selbst zwei Töchter.
Ja.
Und wir haben ja gerade von deiner Erziehung gehört. Was sind so die Werte, die du deinen Kindern mitgeben möchtest, vermitteln möchtest?
Die Werte, die ich meinen Kindern mitgebe, ist immer so ein schöner Satz, der mich verfolgt, wenn ich mit Stress mit meinen Kindern habe und die Geduld verliere. Dann denke ich immer an das Interview, wo ich noch so klug geredet habe. Und da muss ich jetzt total aufpassen. Also ich bemühe mich, sagen wir es mal so, wie jede Mutter, die manchmal auch an den Rand ihrer Nerven kommt, meinen wirklich wunderbaren Mädchen, das zu vermitteln, was mir vermittelt wurde, dass man immer versucht, sich eine eigene Meinung zu bilden, einen eigenen Standpunkt, möglichst weit entfernt von Manipulation. Also dass man weder mit der Masse schwimmt, nur weil alle mit der Masse schwimmen, sondern auch nicht, dass man ständig nur eine Gegenhaltung einnimmt, weil das cool ist. Also wirklich zu gucken, was entspricht deiner eigenen Wertigkeit? Wo wirst du beeinflusst, manipuliert? Also nur eine gute Herzensbildung eigentlich. Ja? So würde der alte Begriff, glaube ich, klingen. Zu sagen, tu nicht Dinge, die du nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Nicht allen Widerständen gleich nachgeben, sondern auch Recht und Unrecht auszusprechen. Also das ist auch schon heute, glaube ich, manchmal ein Thema. Es ist so oft die Rede von Zivilcourage. Die fängt, glaube ich, im Kindergarten an, ein Unrecht auch als Kind zu benennen und die Dinge auch so benennen zu dürfen, wie sie als Kind wahrgenommen werden. Und nicht sagen, halt jetzt den Mund, pst, du musst dich anpassen, einfügen. Einen klaren Menschenverstand, eine gute Herzensbildung und was uns jetzt noch betrifft, wir bewegen uns sehr viel auf diesem Globus. Also für mich ist auch wichtig eine Toleranz, eine Weltoffenheit, Interesse an anderen Kulturen. Sowas finde ich heute schon in unserer globalisierten Welt sehr wichtig.
Mhm. Wie alt sind die beiden?
3 und 6.
Mhm.
Und Paulina, meine Ältere, diese 6-Jährige, ist sehr interessiert an den Dingen, die auch auf der Welt passieren. Das ist, wir haben ein wunderbares Kinderprogramm in Deutschland, was da schon vermittelt wird, selbst für ganz Kleine. Das Nachrichtensendung und sowas, das ist wirklich spannend und das saugt sie auch auf wie ein Schwamm.
Du hast ja, als die Kleine zur Welt kam, ziemlich schnell danach schon wieder gearbeitet. Ich glaube, 5 oder 6 Monate danach bist du
die Dschungeltour.
Dschungeltour, genau. Dschungelkind in den Dschungel gegangen.
Die offizielle Dschungeltour der Familie Ulbockholt.
Genau. Ja. Da hast du aber deine Familie tatsächlich mitgenommen, also Mann und die beiden Kinder.
Ich habe mir das ganz toll vorgestellt, weil es mir auch von meinem lieben Produzenten Nico Hofmann und von Roland Suso Richter ganz blumig ausgemalt wurde, wie toll das ist, in den Dschungel zu gehen. Da hatten sie auch recht mit. Ich konnte nur damals noch nicht einschätzen, wie es ist, mit einem 5 Monate alten Baby als stillende Mutter im Dschungel zu sein. Mhm. Also das hat mich körperlich teilweise echt an die Grenzen gebracht. Also das konnten ja nur die Männer schlecht einschätzen. Das heißt, es war körperlich für mich am Anfang durch die, ich habe den Klimawechsel komplett unterschätzt, so anstrengend, dass ich das im ersten Moment bereut habe. Und dann mit der Unterstützung meines Mannes, der, wie gesagt, da auch einerseits kernig genug ist, so da nicht zu jammern, zu sagen, komm, Nadi, das schaffen wir und ich unterstütze dich und und dann aber auch, wie gesagt, sich auf der anderen Seite liebevoll um die Kinder kümmert.
So jemand schon, muss man aber auch erstmal finden.
Ja, das ist da haben Sie recht, aber das sollte der Anspruch unserer der modernen Frau heute sein, denn wir leisten das ja auch. Also für mich ist die Emanzipation viel vorangeschrittener, als wir das immer diskutieren. Vielleicht nicht in den Vorständen alter Herren, aber für die normale Mutter heutzutage, finde ich, sollte das schon normal sein, dass man sagt, ich arbeite, du arbeitest, wir wollen beide Kinder, dann müssen wir irgendwo einen Mittelweg finden. Also ist ja denn, jemand möchte zu Hause bleiben, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Mhm. Ja. Gleiches Recht für alle, so, nicht? Und das hat Kai Gott sei Dank immer so gesehen. Also wir wechseln ja auch, wenn er viel Arbeit hat, übernehme ich die Kinder und habe den Spagat und bin da auch schon oft genug am Limit. Mhm. Also das ist ein Wechsel und da hat er mich unterstützt und es war eine spannende Tour. Es wurde dann wirklich eine unserer tollsten Erfahrungen als Familie, auch gegen die Widerstände am Anfang, wo ich erstmal am Stock gelaufen bin. Ne? Das war.
Und ihr hattet ja auch richtig Kontakt zu den Stammesmüttern und Vätern.
Ja,
und,
die wurden eingeflogen, 80 Papuas. Es ist wirklich faszinierend. Wir hatten auch tolle Kollegen, die Eltern von der Stella, der kleinen Hauptdarstellerin, waren mit und von allen Filmkindern. Und es war für die Papua-Frauen unglaublich faszinierend, dass unsere Männer auf die Kinder aufpassen und dass sich die Eltern abwechseln. Und das, ich glaube, da haben wir Spuren hinterlassen. Wir waren mit einer unheimlich spannenden Kultur in Berührung. Das fällt mir etwas Schweres auszusprechen, weil ich denke gleich wieder im politisch korrekten Sinne, wir haben ja auch Kontakt zu Menschen gehabt, die noch Menschenfleisch gegessen haben. Das ist jetzt wieder so. Mhm. Also es gab eben, deshalb ist es etwas, die Welt ist eben sehr komplex und kompliziert. Das lässt sich manchmal nicht alles so mundgerecht vermitteln.
Was sind das Wort?
Aber ja. Sehr schön. Sie haben das ist ja ein super. Super. Volle Punktzahl. Der war gut. Ja, nein, es ist. Also, das heißt, Toleranz ist schon gefragt, wenn Ihnen jemand erklärt, wie Menschenfleisch schmeckt. So. Aber das sind dann eben auch alte Leute, da war das noch üblich in der Stammeskultur. Und es war auch nicht so, dass wir ständig Angst haben, gegessen zu werden, falls jemand jetzt auf dumme Gedanken kommt. Es war eine ganz spannende Begegnung. Archaischer Natur. Ich glaube, dass die Menschen, die aus solchen Stammeskulturen kommen und noch nicht ganz so lange mit der Konsumgesellschaft zum Beispiel vertraut sind, bei allen Problemen, die auch in Papua-Neuguinea herrschen, dass ihnen noch ein sehr eigener Instinkt gegeben ist, auch ein Gespür für Menschen. Das fand ich faszinierend. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr schnell einen Instinkt entwickeln für ihr Gegenüber. Und ich bin sehr dankbar über alle, wir alle. Das war eine der tollsten Erfahrungen unseres Lebens.
Und jetzt warst du gerade in Amerika mit Benno Fürmann.
Es ist witzig, weil das Gerücht umgeht, dass wir in Texas sind. Wir haben aber Texas in Südafrika gespielt. Aha. Und ich habe, also so ist das, der Film ist ja eine Illusion. Also wir waren einfach in Südafrika und haben dort Texas gespielt. Ich habe mich ja nur im letzten Jahr etwas problematischeren Themen, Religion und vor allen Dingen Kinderhandel und Kinderprostitution gewidmet, mit dem Film von Rainer Kaufmann, Operation Zucker. Und ich hatte einfach mal Lust, irgendwas zu machen, wo ich nicht so in die Tiefe gehen muss und einfach auch nur mal was Abenteuerliches erleben kann. Und dann wurde mir ein Indianerfilm angeboten. Zum ersten Mal in 20 Jahren, basierend auf einer Begebenheit der deutschen Aussiedler 1850 rum. Und das hat mich einfach interessiert. Das war einfach eine Geschichte, ein Kostümfilm mit Indianern, mit großen Treks und so. Und das, da habe ich einfach mal Lust drauf gehabt, nach all den schweren Stoffen. Also Operation Zucker war ein Film, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist etwas, den habe ich mit einer von mir sehr geliebten und geschätzten Frau und Produzentin Gabriela Sperl gemacht, die mich jahrelang oder ein Jahr lang mit dem Thema im Prinzip verfolgte, dass wir zu diesem Thema unbedingt einen Film machen müssen. Und ich habe, wie die meisten darauf reagiert, dass mir das zu weit geht. Ich schaffe das nicht. Also Kinderhandel, Kindesmissbrauch ist im Moment sehr wieder in der Presse und so. Und das Schlimme ist, das darf in Deutschland ja kaum ausgesprochen werden, das Problem ist größer, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und es kocht jetzt wieder etwas etwas hoch. Aber dadurch war es ein sehr heißes Eisen für uns, das anzupacken, filmisch, weil es doch, glaube ich, auch ein Interesse daran gibt, diese Themen klein zu halten oder nicht so hoch kochen zu lassen. Und natürlich auch dann immer die Leute parat stehen, die sagen, das ist alles überzogen und nicht wahr. Und dieser Film hat es wirklich geschafft, so seriös und so knapp, im Prinzip auch fast nur angedeutet, etwas zu schildern, was in der Multiplikation in Deutschland im Alltag viel, viel stärker stattfindet, dass ich dankbar bin für die Nominierung. Ich weiß nicht, ob ich ihn kriege, aber ich bin schon sehr dankbar, dass diesen beiden Filmen, auch Der Turm, den ich geliebt habe von Christian Schwocho, der für mich ein Kapitel DDR-Geschichte widerspiegelt, wie ich es auch als sehr wahrhaftig empfunden habe im Rückblick, dass mir diese zwei Filme so am Herzen liegen, dass ich sehr dankbar bin, dafür nominiert zu sein.
Jetzt am 5. Juni, also nächste Woche, bist du zu erleben in der ARD im Film Der Kaktus.
Ja, ja, mit dem wunderbaren Peter Simonischek.
Ja. Genau, das ist ja auch eine etwas skurrile Geschichte.
Ja, das war aber auch genau, das fällt so in die Kategorie nach diesen schweren Themen, die Gott sei Dank sehr toll vom Publikum angenommen wurden. Ja, das ist für mich noch das größte Wunder an der ganzen Geschichte, fast noch mehr als die Nominierung. Mhm. Bot mir Quirin Berg eben den Kaktus an, eine absurde, schräge Komödie, zusammen mit Peter Simonischek vom Burgtheater. Und ich war einerseits ganz glücklich, dass mir der Peter nochmal vor die Flinte kam und diese schräge Geschichte mit diesen ganzen übersteuerten Familienmenschen, mit diesem Familienchaos, diese liebenswerten Menschen wieder mal so am Rande des Versagens, dass auch die Thea, die immer wie so ein kleiner aufgewühlter Hamster versucht, alles richtig zu machen. Ich fand das so reizend und so schön und auch so herzerfrischend nach diesen schweren Themen, dass ich dachte, dass ich das unbedingt machen wollte.
Unbedingt also zu erleben, Der Kaktus am 5. Juni 2015 in der ARD. Was steht sonst noch an in diesem Jahr?
Ich bereite gerade einen wieder sehr lustigen Film, tragisch-komisch, Gott sei Dank, mit Doris Dörrie vor. Hannelore Elsner spielt meine Mutter. Hinnerk Schönemann spielt mit, Axel Prahl spielt mit, Robert Stadelober spielt mit. Und das ist eine, glaube ich, Abrechnung von Doris, wenn man das so beschreiben kann, mit den Widrigkeiten der Hippie-Generation und der Kinder der Hippie-Generation. Also Mutter-Tochter-Konflikt und alles, was da so mit dranhängt. Also sehr tragisch-komisch wieder. Mhm. Sehr schön, das steht an.
Und sonst Urlaub geplant schon für dieses Jahr?
Also wir waren ja nun lange in Südafrika, über 2 Monate. Das heißt, in die Ferne zieht es mich dieses Jahr jetzt nicht mehr so. Und deshalb vielleicht doch so der Garten, der heimische Garten.
Genau, Garten ist nämlich ein ganz großes Stichwort. Das haben wir schon vorhin, als wir uns hier so kennenlernen, gemerkt.
Es ist wirklich ein großer Garten. Er ist aber voll mit Baumaterialien. Also was mich auch als Hausfrau regelmäßig an die Grenzen meines Verständnisses treibt. Also da sind wir nicht anders als andere Paare. Der Mann lagert Baumaterial und Mutti wird verrückt darüber. Also das ist, und meine Regale werden auch nicht schneller angeschraubt als die anderer Frauen. Also kann ich jeden trösten. Am Ende stehe ich selbst da und dübel. Ja. Nein, also ich habe einen kleinen Garten, den ich auch um unseren kleinen Spielplatz rum. Aber wenn das alles mal fertig ist, ja, träume ich schon davon, das auch mal, aber auch sinnvoll einzusetzen. Also ich brauche jetzt nicht so einen großen Garten für meine Glückseligkeit. Es wäre ein schöner Ort eigentlich auch, Stichwort Mehrgenerationenhaus. Mal schauen, was sich da ergibt. Also ich habe schon Lust, da auch schon mehr zu machen, als nur unseren privaten Kaffee da zu trinken.
Nadja Uhl, war toll, dass du da warst.
Ja, ist schon vorbei, toll.
Alles Gute für dich.
Ja, danke schön, danke.